Wir haben heute als Predigttext ausgesucht ein Prophetenwort. Jetzt ist das nicht leicht zum Aufschlagen. Zephania 3. In den gebundenen Bibeln ist es Seite 860 und in den kartonierten Bibeln 940 im Alten Testament. Zephania 3. Bei den kleinen Propheten am Ende des Alten Testamentes. Es sind ja überall im Alten Testament, nicht nur im Prophetenbuch, die großen Ankündigungen des Kommens des Messias. Gerade hieß es im Lied Jakobs Heil. Vor ein paar Jahren drüber gepredigt, wie der sterbende Jakob sich noch einmal aufrichtet. Die letzten Worte der Sterbenden sind ja wichtig. Und dann redet er vom Kommen des Messias. 1500 Jahre, 1500 Jahre vor dem Kommen Jesu. Zephania redet in einer Epoche der Blüte Israels. Ein großer wirtschaftlicher Aufschwung im 7. Jahrhundert vor Christus. Wir haben dann die Worte von den Propheten Jesaja, Jeremia. Im Buch Jesajas ist ja alles voll von Messias, Weissagungen. Er wird kommen, ein Licht zu erleuchten, die Heiden. Oder der große Ausblick, er, der das als das Lamm die Schuld der Menschen trägt. Und ich möchte heute von Zephania 3, von Vers 14 bis 18 lesen, einen Abschnitt, den wir normalerweise gar nicht in unserer Adventserwartung bedenken. Und doch handelt er so, wie es auch in dem wohl bekanntesten Adventslied immer wieder anklingt. Jauchze, du Tochter Zion, frohlocke Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Wie an einem festlichen Tag nehme ich von dir hinweg das Unheil, dass du seinetwegen keine Schmach mehr trägst. Danke, Herr, dass du deine Verheißungen erfüllst. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Sie können nichts Schöneres machen in diesen Adventstagen, als zu anderen Menschen gehen und denen irgendwie versuchen, etwas vom Kommen Jesu weiterzusagen. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig. Vielleicht ist das besonders kompliziert bei uns, weil so viele Leute das alles irgendwo mal gehört haben, aber nie begriffen. Zum Ohr vorübergerauscht. Naja, fängt schon wieder damit an. Ja, ich weiß ja. Aber es bedeutet ihnen nichts. Es bringt ihnen nichts. Ich habe in meinem Erzählbüchlein die Geschichte beschrieben und viele von Ihnen kennen sie, wie ich als junger Vikar drüben in Waiblingen meine Besuche machte. Ich habe das immer gern benutzt, Menschen aufzusuchen, die gar nicht mehr den Weg zur Gemeinde fanden. Und dort traf ich in der Adventszeit hinten in einem Hof in der Schondorfer Straße draußen, einem Bauhof, Baracken, wo Bauarbeiter wohnten. Wenn man da die Tür aufmachte, da meinte man, die Luft könnte man mit dem Messer ausschneiden. Da wurde über dem kleinen Kanonenofen noch die Wäsche getrocknet und der andere säbelte an seinem Käse auf dem Tisch. Und wie ich mich dann vorstellte und sagte, ich käme von der Kirche, das war ein Hallo. Spottworte, Gelächter. Ja, nun, wie das so geht in unserer Welt. Aber einer war freundlich, der hatte Mitleid und sagte, setz dich doch her an den Tisch. Und wir sprachen ein wenig. Und ich lud diese Männer dann ein, ob sie nicht mit mir Advent feiern wollten. Es war ein kühner Gedanke. Ich merkte, nur in der Baracke kann man das nicht tun. Und dann habe ich sie dort, im alten Gemeindehaus hatte ich so ein Zimmer. Es war nicht sehr viel Platz da, aber habe ich sie eingeladen. Es sind auch nur ein paar von denen gekommen. War überrascht, wie die an dem Abend plötzlich gestriegelt, gekämmt und mit dem besten Anzug vor der Türe standen, nicht mehr wiederzuerkennen. Und wie das ich als damaliger Junggeselle eben so machen konnte, mit Gebäck und mit Kerzen ein wenig, mit Liebe gerichtet. Und es war interessant, nach kurzer Zeit sind diese Männer aus sich herausgegangen und haben erzählt. Und man saß so da und im Licht dieser Kerzen sah man in die Augen und das leuchtet ja und spiegelt so in den Augen und man merkt, die sind irgendwo berührt. Und da war ein alter Mann dabei, ein alter Mann, so wie ich vielleicht heute bin. Also war über die 50, hatte aber viel hinter sich und in seinem Gesicht sah man, dass er schon abgearbeitet war. Und dann sagt er plötzlich, für mich ist das alles nur wehmütig. In meinem Leben ist alles kaputt gegangen. Und ich merkte plötzlich, der könnte für viele von uns sprechen. Und dann erzählte er, wie seine Familie darauf bestanden hat, dass die Familie geschieden wird. Viele Jahre gebunden im Alkohol, auch jetzt noch, erzählt er, sagte, ich arbeite gar nie anders. Und dann erzählt er von seinen Kindern und plötzlich merkt man, wie die Tränen runterlaufen. Der hat begriffen, da ist irgendetwas. Es gibt eine andere Welt. Aber es war nur wie ein Grüßen einer fernen, heilen Welt. Er erzählte von seiner Jugend, von seinen Eltern, vom Anfang der Familie, aber alles lag weit zurück. Und ich versuchte, diesen Männern klarzumachen, heute will Jesus in dein Leben einziehen. Verstehen Sie, warum das so schwierig ist? Jesus, ist er wirklich da? Ich sehe ihn doch nicht. Jesus, der Gottessohn, der Macht hat, auch ein zu Scherben gegangenes Leben zu heilen. Der kommt und seine Freude mitbringt. Und da muss man sagen, du musst das einfach probieren, du musst ihn aufnehmen, er sucht dich. Und man kann reden und reden und reden und das alles verhallt doch im Raum. So wie ich manchmal denke, hier in der Kanzel, wenn ich da predige und sie sagen, na gut. Sie müssen es jetzt erleben. Sie müssen es erfahren. In den vergangenen Bibeltagen hat mich einer aufgehalten am Ausgang unserer Stiftskirche und sagt, ich wollte jetzt alle Leute noch einmal stoppen und sagen, das, was ihr gehört habt, wird erst dann wirklich, wenn ihr es jetzt in euer Leben hineinnehmt. Du musst das tun. Der entscheidende Schritt wird bei dir getan. Sonst hat man die Freude nicht und auch nicht den Jubel, von dem Zephania hier spricht. Ich möchte es Ihnen verdeutlichen an diesem alten Prophetenwort. Ich will das zuerst erklären. Schon lange sucht sie Gott. Schon lange sucht sie Gott. Wir brauchen diese Adventstage, um die Weihnachtsbotschaft vom Kommen Jesu richtig zu verstehen. Das hat man immer und immer wieder gehört und dann schiebt man das weg und häufig geht das auch so, so ist es bei mir, dass man vor den aktuellen Nöten und Problemen gar nicht versteht, dass uns das jetzt angeht. Vielleicht haben Sie heute im Gottesdienst auch lauter Fragen mitgebracht und sagen, warum ist mein Leben so rätselhaft? Warum ist mir so viel Böses widerfahren? Warum ist mein Leben so wirr? Ich sehe nur Dunkelheit um mich herum. Es berührt mich in meinem Gefühl, wenn ihr die schönen Lieder singt. Das erinnert mich an vergangene Tage, wie diesen Bauarbeiter damals, der Advent feiert. Aber es sagt mir nichts in meiner Not. Meine Schmerzen sind so groß. Oder meine Angst vor der Zukunft ist so groß. Und dann kommt eine Anklage gegen Gott. Gott, wo bist du? Ich sehe dich doch in meinem Leben gar nicht. Ich suche dich verzweifelt und hab dich nicht. Darf ich Sie mal bitten, dass Sie noch einmal dieses Prophetenwort hier sehen? In der Bibel gibt es keine zugesprochene Trostverheißung, ohne dass nicht gleichzeitig vom harten Gericht Gottes über uns gesprochen wird. Vom harten Gericht. Zephania ist ein Prophet, von dem wir gar nicht viel wissen. Es steht zwar etwas da, wer sein Vater und wer sein Großvater war, aber Näheres wissen wir nicht. Ist auch unwichtig. Die Menschen, die uns das Wort Gottes sagen, die sind gar nicht so wichtig, wie wir sie oft nehmen. Ein Prediger in der Wüste, der braucht nicht viel Äußeres zum Anziehen und braucht kein Attraktives, was ihn umgibt und was ihm Eindruck macht und verschafft. Er ist nur eine Stimme, er will nur die Botschaft weitersagen. Das war auch dem Zephania wichtig. Er war gepackt von dem, was er mitteilen muss. Und uns stößt das oft ab, dass diese Propheten so viel Gerichtsworte haben. In unserer Zeit sind wir besonders taub für Gottes Gerichtsworte. Ich habe gehört, dass unter einigen Predigthörern am Bußtag das eine nicht geringe Diskussion und vielleicht auch Ablehnung gegeben hat, als ich die Bibelworte versuchte auszulegen von der engen Pforte. Und doch, das steht in der Bibel. Und nicht nur da, sondern auch an anderen Stellen. Das Heil Gottes kann man nur begreifen, wenn man gleichzeitig spürt, das, was wir damals sagten, Gottes Angebot hat seine Stunde und sein Ende und seine Begrenzung. Du musst es jetzt ergreifen. Dann sagen viele heute, und ich höre diesen Einwand, ich will ihn aufnehmen, du machst uns doch nur Angst. Wenn Gottes Wort uns Angst macht, wäre ich ein schlechter Prediger, ich würde es ihnen unterschlagen. Und wenn wir Grund haben, vorsichtig zu sein, dann ist noch wichtiger, dass wir das nicht unterschlagen. Lesen Sie einmal diese Prophetenworte. Gott wird seine Leute hart ins Gericht nehmen. Er wird ihnen Dinge aus der Hand schlagen, die ihnen wichtig und bedeutsam sind. Warum ich das alles jetzt hier so weit her sage? Weil wir oft fragen, warum ist mein Leben so schwer? Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, dass Gott das alles geschehen lässt? Dass Gott auch das Leid schickt? Und dann empören wir uns und ballen die Faust, aber dass Gott mit uns hart reden muss, bis wir hören. Gott kann sich uns in den Weg stellen, uns den Weg vermauern und wir gehen keinen Schritt mehr weiter. Und Gott will uns nur zum Hören bringen. Gott hat nie das Ziel kaputt zu schlagen. Aber hat immer wieder bei seinen Leuten, und das steht hier auch, bei seinen Leuten hart angesetzt in seinem Gericht und hat Sünden ans Licht gezogen. Es gibt ja auch in unserem Leben viel Dinge, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Und wenn Sie sagen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was bei mir im Leben los ist, ich komme ins Fragen. Ich bin immer noch im Gespräch mit diesem alten Mann, der vor vielen Jahren mit mir damals in Waiblingen am Tisch saß, diesem Bauarbeiter. Dann fang doch an zu fragen, was will Gott mit mir? Vielleicht ist darum mein Leben so zu Scherben gegangen, weil Gott mich noch einmal herausholen will, weil er mich retten will. Zephania will nur eine Stimme Gottes sein. Die harten Prophetenworte sind doch nicht von irgendwelchen Predigern erfunden, sind doch Worte der Liebe Gottes, wo er uns zur Umkehr ruft. Gerade die Adventssonntage sind Bußtage. Tage der Umkehr, der Reinigung unseres Lebens. Schauen Sie ihm noch mal im Kapitel 1 das an, wenn da Zephania das Gotteswort weiter sagt, ich will Jerusalem mit der Lampe durchsuchen und aufschrecken die Leute, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen und sprechen in ihrem Herzen, der Herr wird mir weder Gutes noch Böses tun. Zum Allerschlimmsten, wenn das Gottesvolk, die Gemeinde, es sind doch wir Predigthörer, so ruhig sind, es wird schon recht werden. Weder Gutes noch Böses, ist alles in Ordnung. Und Gott, mit der Lampe suche ich euch heim. Bei allen Propheten können Sie beobachten, dass das Gericht bei der Gemeinde anfängt, nicht bei den Atheisten draußen. Gott hat immer angesetzt mit seinem Gericht bei Israel. Und es tut uns so weh, wenn wir sehen, durch welche Leiden das Volk Gottes, Israel, der Augapfel Gottes, bis heute hindurch geht. Und wenn Sie einmal heute kritisch die Kirche betrachten, unser kirchliches Leben, dann müssen Sie sagen, Gott kann auch die Kirchenherrlichkeit bei uns zerschlagen. Und die Volkskirche, die bleibt nicht so, wie sie war. Dann stehen leere Kirchen da und die Prediger haben nicht mehr das Wort, das das Ohr der Menschen erreicht. Und es ist fast wie eine Karikatur vom Gottesvolk, dass überall auch bis hinein in die christlichen Kreise man nicht mehr weiß, was Gottes Willen ist. Gott kann seine Gemeinde heimsuchen und richten. Kapitel 3, Vers 4. Ihre Propheten sind leichtfertig und voll Trug, ihre Priester entweihen das Heiligtum und deuten das Gesetz freventlich. Die machen ihren eigenen Reim draus und erzählen, was ihnen in den Kopf passt, aber sie verkünden nicht das Gotteswort, das doch der Herr redet. Dann heißt es, sie schwören bei Milkom, das ist damals ein Götze gewesen, sie schwören aber gleichzeitig auch bei Gott. Und Gott will keine Verhältnisse, wo wir uns hier und da zerteilen. Er will klare Dinge haben, dass unsere Geschäfte, die wir in der Woche tun, vor Gott bestehen. Dass unsere Worte, die wir reden, vor Gott bestehen. Dass nicht diese Und-Verbindungen sind, Gott und Sünde und Unrecht und Gemeinheit. Das gehört mit zu diesem Zephania-Text. Und dann steht da, wie Gott richten wird. Er steht über die große Stadt Ninive da. Kapitel 2, Vers 13. Der Herr wird seine Hand ausstrecken nach Norden und Assur umbringen. Ninive wird er öde machen, dürr wie eine Wüste. Machen Sie mal eine Touristenreise nach Ninive. Da nisten, wie es hier heißt, die Rohrdummeln und Eulen werden wohnen in ihren Säulenknäufen. Das Käuzchen wird im Fenster schreien auf der Schwelle der Rabe. Da sind bloß noch die Trümmer da in der Wüste. Die Riesenstadt Ninive vergeht. Und Gott sagt, das, was dir heute so wichtig ist, die Reiche dieser Welt, die Menschen, die Städte, die Industrie, das vergeht. Das hat keinen Bestand. Das hat vor Gott keine Bedeutung, die bleiben könnte. Aber so schlimm ist auch, dass die Gemeinde ins Gericht hineingezogen wird. Ja, dass das Gericht sogar bei der Gemeinde anfängt. Gott sucht uns heim. Darum kann sein, dass viele heute auch in dieser Adventszeit voller Nöte und Ängste und Sorgen sind. Gott sucht sie heim. Aber wir kommen zum nächsten Punkt. Gott will sie wunderbar beschenken. Gott will sie wunderbar beschenken. Dann steht da, jauchze du Tochter Zion, und plötzlich passiert etwas, mitten in dem Gericht. Gott ist bei dir. Ja, wie ist das möglich? Wie kann Gott jetzt plötzlich Wohnung machen? Es ist ein Wunder, dass Gott das Gericht an einer Stelle stoppt. Da, wo er seinen Sohn Jesus sendet. Und dann verstehen sie auch, dass Gott nicht einfach Schuld vergisst und sagt, ach, da reden wir nicht mehr drüber, sondern dass er sie auf seinen Sohn Jesus lädt und sagt, er büßt diese Schuld. Und dann wird er hinausgeführt ans Kreuz und wird zum Opferlamm für das Volk. Und dann schenkt er dieses gewaltige Wunder der Auferstehung und das Grab ist geöffnet. Jauchze, du Tochter Zion, freue dich, Jerusalem. Wer versteht das heute in Jerusalem? Viele lassen diese große Botschaft auf der Seite liegen. Es ist bei uns das große und wunderbare Gnadenangebot. Gott, der Herr, ist bei dir. In deinem Leben könnte jetzt die Heilsgeschichte anfangen. Auch wenn sie noch mitten im Unheil sitzen. Auch wenn ihr Leib krank ist. Es muss sich gar nichts wenden. Heute will er zu dir. Und wenn Jesus in dein Leben tritt, ist die große und wunderbare Veränderung entstanden. Der Herr hat deine Strafe weggenommen, heißt im Vers 15, und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. Adventsfreude heißt jetzt, verstehen, Jesus trägt dieses schreckliche Gericht, das an mir ja auch vollzogen wird, wie wir heute Morgen bei der Hausandacht die Losung gelesen haben. Sie haben doch auch die Losung schon gelesen. Habe ich gedacht, das passt ja gut hierher, wo davon steht, dass unser Leben nur so eine Handbreit ist. Wir tragen einen Todesleib, der vergeht. Das Gericht Gottes ist ja auf Schritt und Tritt in unserer Welt zu spüren. Der Tod hat Macht. Wir nehmen das immer wieder fälschlich als eine Anklage gegen Gott, statt dass es uns dorthin führt, wo uns unser Herr heute im Advent begegnen will. Der Herr, dein Gott, ist bei dir. Nur der kann in diese Lieder fröhlich einstimmen, der ihn aufgenommen hat, der Jesus gehört. Ich war vor ein paar Tagen mit einer Mitarbeiterin zusammen, die in Frankfurt das Drogenzentrum Metanoia betreut. Das ist ein griechisches Wort und heißt auf Deutsch Umkehr. Das sind Christen, die den jungen Drogensüchtigen nachgehen. Es war bedrückend, wie sie erzählt hat, wie dort an den Sonntagen jetzt die vielen DDR-Besucher kommen und die jungen Leute in der Kaiserstraße die Freiheit des Westens erleben, mit den Sexangeboten, und sagt, es ist uns blutet das Herz, wie sie dort ihr erstes Rauschgift einkaufen, mit dem ersten Geld, das sie haben, das ihnen zur Verfügung gestellt wird. Sage ich, verstehe das überhaupt nicht, warum tun das junge Leute? Dann sagt die nur, das Böse ist unverständlich. Es nehmen alle und sagen, ich werde ja nicht abhängig, weil keiner weiß von den schrecklichen Bindungen der Sucht. Dann sage ich, wie ist das in Ihrer Erfahrung? Wie kann man Menschen freimachen? Dann sagt sie, ach, auch bei den Ärzten und Therapeuten und überall ist klar, dass es eigentlich nicht geht. Das, was die Menschen in ihrem Rausch erleben, sind solche unaussprechlichen Gefühle, dass immer wieder auch nach Jahren das durchbricht bei den Abhängigen und sagen, ich will diese Gefühle wieder haben. Es gibt für sie keinen höheren Wert. Es gibt nur eins, dass diese Menschen einmal erleben, wie Jesus ihre Lebenssehnsucht befriedigt. Und wer Jesus richtig entdeckt hat und im Glauben aufgenommen hat, der ist so satt, dass er das andere gar nicht mehr will. Und ich dachte, das möchte ich Ihnen heute nur in der Predigt übersetzen. Ob das bei Ihnen Krankheitsnot ist und Leiden und Druck in Ihrem Leben, haben Sie Jesus einmal so aufgenommen, dass er Ihre Lebenshoffnung trägt, dass Sie sich geborgen fühlen bei ihm, dass Sie wissen, er ist bei mir. Viele klagen über Einsamkeit. Sie sind doch nicht mehr einsam, wenn er bei Ihnen ist. Sie sind unüberwindlich und er weicht nicht von Ihnen. Da bricht die Freude an, und von der muss ich noch reden, jauchze, frohlocke. Das ist im Weihnachtsoratorium aufgenommen in diesen herrlichen Chören mit den schweren Schlägen der Pauken. Jauchze, frohlocke, auf preise die Tage. Uns kommt das so vor wie aus der Ferne, wenn das der Chor singt. Ich wollte, dass Sie in Ihren Häusern wieder diese Lieder anstimmen. Erfüllt und fröhlich und sagen, ich bin fröhlich. Und wenn es auf dem Krankenlager ist, ich bin fröhlich. Wie erlebt man denn das? Zephania sagt, das kann nur der erleben, dem vergeben ist. So wie es im 103. Psalm heißt, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Es ist der große Nachteil bei uns, auch in unserer evangelischen Kirche, dass wir das nie bewusst vollziehen. Wir müssen unsere Gottesdienste unterbrechen. Ich mache das nicht. Wir müssen sie jetzt unterbrechen und sagen, so, jetzt bekennen wir einander unsere Schulden, empfangen die Vergebung. Wir kriegen es oft erst, indem wir es aussprechen. Wir wollen keinen Beichtzwang. Aber ich möchte Ihnen Mut machen, machen Sie es doch. Sprechen Sie sich einfach einmal los vor Gott und empfangen die Vergebung und sagen, ich will das Alte hinter mir lassen. Und sagen Sie das einfach mit Ihren Worten, ich möchte dich aufnehmen, Jesus, bei mir. dann ist der Herr bei dir wie ein starker Heiland. Dann kann all das, was über dich hinweggeht, Israel oder Jerusalem, wie es hier heißt, oder wer du auch bist, dann kann dich das nicht mehr treffen. Du brauchst dich vor keinem Unheil mehr fürchten. Der Herr wird es in Segen wandeln. Und denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Auch wenn viele Dinge sich nicht lösen in deinem Leben, der Herr führt dich. Und der Herr löst deine Lebensnöte. Und dann steht noch schöner da, der Herr wird über dich jauchzen. Nicht wir werden über ihn jauchzen, das wollen wir auch. Sondern im Himmel wird jauchzen sein, wenn der verlorene Sohn heimkehrt und in die Arme des Vaters sinkt. Und die Türe aufgeht. Und im Himmel jauchzt der Vater und freut sich, endlich hat er heimgefunden. Dann können Sie Ihren Namen einsetzen. Er freut sich über mich. Adventsbotschaft. Wir müssen wieder die ganze Tiefe begreifen, wenn es heißt, Jesus kommt zu mir. Wir sagten vorher, das kann man so auf die Seite schieben, das Bild, und dann einfach so das alltäglich nehmen und sagen, ja, ich weiß das, ich habe das schon oft gehört, ich kenne das schon. Danke, Herr, dass du mich suchst, dass du mir nachgehst, dass du heute bei mir Einzug halten willst. Ich kann die Freude erst erleben, wenn ich Schuld bei ihm bekenne. Das ist zwischen Gott und mir das Hauptproblem. Das Hauptproblem, das unser ganzes Leben belastet, dass wir wider Gott gehandelt haben, dass wir Gott nicht zur Ehre leben. Machen Sie diese Adventstage zu Tagen der Umkehr und der Heimkehr. Amen.